Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Kraniche, Blauwale, Meeresschildkröten, Elefanten und Monarchfalter. Sie alle zählen zu den wandernden Tierarten. Und denen drohen erhebliche Gefahren durch den Menschen. Davor warnt ein Bericht der Vereinten Nationen. Auswertungen von Daten aus aller Welt zeigen, bei fast der Hälfte der umherziehenden Tierarten nimmt die Zahl der Tiere ab. Mehr als ein Fünftel der Arten sind vom Aussterben bedroht. Besser als vor einigen Jahren geht es dem Bericht zufolge nur 14 von knapp 1200 untersuchten Arten, unter anderem Seeadler und Blau- und Buckelwalen. Besonders schlecht steht es um andere Meeresbewohner. Bei den wandernden Haien, Rochen und Stören sind die Bestände seit den 1970er Jahren um 90% zurückgegangen. Es ist der erste Bericht zum Zustand wandernder Arten. Er wurde auf einem UNO-Gipfel zum Schutz wandernder Tierarten in Usbekistan vorgestellt. Der Gipfel steht unter dem Motto »Natur kennt keine Grenzen«. Neben Überfischung ist auch Lebensraumverlust an Land ein großes Problem für viele der Tierarten. Laut dem Bericht sind mehr als die Hälfte der Naturgebiete, die wichtig für wandernde Arten sind, offiziell nicht geschützt. Bei dieser wissenschaftlichen Studie ist es gut, dass keine Tests an Menschen nötig sind. Ein Wissenschaftsteam der Technischen Uni Ilmenau hat jetzt den Nachweis geliefert, dass das Gehirn bei einem Blitzeinschlag weniger geschädigt wird, wenn der Kopf nass ist. Das hatten frühere theoretische Forschungen schon angenommen, aber praktisch war es, aus guten Gründen, bisher noch nicht getestet worden. Die Forschenden haben für ihre Studie menschenähnliche Modellköpfe genommen, die drei Schichten haben, um Kopfhaut, Schädel und Gehirn nachzuempfinden. Auch die benutzten Materialien waren so gewählt, dass sie in etwa dem menschlichen Gewebe entsprachen. In Experimenten hat der eine Kopf in trockenem Zustand einen künstlich generierten Blitzeinschlag abbekommen, der andere wurde vorher mit Regenwasser besprüht. Tatsächlich war das Gehirn im nassen Kopf geringeren Stromstärken ausgesetzt als das im trockenen. Trotzdem sagen die Forschenden, vom Blitz getroffen zu werden, ist extrem gefährlich. Deshalb bei Gewitter schnellstmöglich eine geschützte Umgebung aufsuchen. Samen vom Bilsenkraut können giftig sein, werden aber schon seit Jahrhunderten genutzt. Das haben archäologische Funde ergeben. Nur wozu? Als Droge oder als Heilmittel? Das haben jetzt Forschende der Freien Uni Berlin untersucht. Sie haben sich einen Knochen genauer angeschaut, in dem giftige Samen vom schwarzen Bilsenkraut gefunden wurden. Frühere Forschungen waren davon ausgegangen, dass es sich bei dem Knochen um eine Pfeife gehandelt hat und die Samen geraucht wurden. Aber am Knochen waren keine Brandspuren und auch die Samen waren nicht verkohlt. Deshalb geht das Wissenschaftsteam davon aus, dass die Samen im Knochen gesammelt und sie tatsächlich als Heilmittel genutzt wurden. Dafür spricht auch ein Text von Plinius dem Älteren, in dem er beschreibt, dass Bilsenkraut gegen Beschwerden wie Fieber, Husten und Schmerzen wirkt. Bilsenkraut gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist in Europa und Asien verbreitet. Der britische Naturforscher Charles Darwin hat sich damit beschäftigt, wie neue Arten entstehen und gilt als Vater der Evolutionstheorie. Was stand bei so einem schlauen und belesenen Kopf im Bücherregal? Das war lange nur zu einem kleinen Teil bekannt. Forschende haben 18 Jahre lang gearbeitet, um aus den Aufzeichnungen von Charles und seiner Ehefrau Emma detektivisch zu rekonstruieren, welche Bücher, Skripte und Aufsätze in Darwins privater Bibliothek vorhanden waren. Das Darwin Online Project hat jetzt die Liste der Titel veröffentlicht. Alles in allem konnte Darwins Bibliothek 7400 Titel zugeordnet werden. Wenig überraschend handelten die meisten Bücher und Schriften von Wissenschaft. Darwin besaß unter anderem auch deutsche Titel, zum Beispiel einen Aufsatz des Mediziners Robert Koch, der die ersten Fotos von Krankheitskeimen unter dem Mikroskop enthielt. Aber auch Romane fanden sich im Hause Darwin, zum Beispiel die Fortsetzungsgeschichte Wives and Daughters, Ehefrauen und Töchter, der britischen Autorin Elizabeth Gaskell. Das Buch wurde Darwin kurz vor seinem Tod vorgelesen. Der Südtiroler Apfel ist bekannt für sein perfektes Aussehen. Er wird vor allem im Finchgauer Tal in Südtirol angebaut, mitten in den Alpen. 10% aller europäischen Äpfel werden hier produziert. Damit die Äpfel so perfekt aussehen, werden oft große Mengen an Pestiziden eingesetzt. Sie werden mit Gebläsen über die großen Plantagen verteilt. Bisher sind Fachleute davon ausgegangen, dass die Mittel überwiegend in den Plantagen bleiben. Allerdings wurde schon vor einigen Jahren festgestellt, dass es auf den Bergwiesen oberhalb des Finchgauer Tals weniger Schmetterlinge gibt. Und das, obwohl es in den Bergen viele Naturschutzgebiete gibt. Deshalb haben Forschende jetzt nochmal mit modernsten Systemen untersucht, wie weit sich die Pestizide nachweisen lassen. Die Analyse hat gezeigt, logischerweise findet man außerhalb der Plantagen mehr Pestizide, je näher man dem Tal ist. Aber die Forschenden haben insgesamt 27 verschiedene Mittel auch in entlegenen Bergtälern, auf den Gipfeln und in Nationalparks gefunden. Manchmal helfen althergebrachte Traditionen bei modernen Problemen. Zum Beispiel in Peru und Bolivien im Hochland der Anden. Dort greifen Einheimische auf ein traditionelles Landwirtschaftssystem zurück, um Kartoffeln, Quinoa und Gerste anzubauen. Die Konstruktion heißt Varuvaru. Dafür werden in einem kleinen Gebiet Bewässerungsgräben ausgehoben und die Erde aus den Gräben an der Seite zu Hochbeeten aufgeschüttet. Spuren auf Luftbildern verraten, dass dieses Anbausystem in den Anden schon vor 2000 Jahren genutzt wurde. Die Konstruktion hilft sowohl gegen Überschwemmung als auch bei Dürre. Außerdem speichert das Wasser in den Gräben die Wärme des Tages und schützt die Pflanzen auf den Hochbeeten so vor Nachtfrost. Peruanische Landwirte aus der Region Puno berichten, dass ihnen Varuvaru-Hochbeete selbst im extremen Dürrejahr 2023 geholfen haben, noch etwas zu ernten. Die Gräben und Hochbeete müssen allerdings aufwendig gepflegt werden.
Deutschlandfunk Nova.